Also mein erster Kontakt mit der Raumfahrt liegt im Jahre 1937. Zu der Zeit war ich 10 Jahre alt und gehörte einer Arbeitsgemeinschaft an in der Archenholz-Sternwarte in Treptow, wo um junge Wissenschaftler, Schüler aus Oberschulen sich versammelten. Die haben dann nachts an den Fernrohren gesessen, haben zum Beispiel Wolkenbedeckung vom Mars gezeichnet, die dann wissenschaftlich ausgewertet wurden, und man bekam da den Gedanken auch mit, den Wert systematischer wissenschaftlicher Arbeit. Das sind ja Hunderte, zum Teil Tausende von Zeichnungen, und die Wissenschaftler konnten dann aus der Veränderung des roten Flecks zum Beispiel Rückschlüsse ziehen und haben die uns auch dargelegt, sodass wir den Nutzen dieser Sisyphus-Arbeit, wie uns das erschien, dann auch merkten und auch ein Verhältnis dazu hatten. 1937 war ja während der Nazizeit und während des Krieges in Peenemünde, wurde ja, obwohl wir das nicht wussten, bereits gebaut an den V2-Raketen. Aber der Gedanke der Raumfahrt war natürlich mit der Astronomie schon immer vorhanden. Und es gab ja auch in der Weimarer Republik Gesellschaften, die sich mit Fragen der Raumfahrt beschäftigten. Und viele ihrer Vertreter waren aus dem Bereich Astronomie. Also der Gedanke der Raumfahrt und der Möglichkeit der Raumfahrt war mir bereits als 10-Jähriger klar. Und diese Liebe ist natürlich das ganze Leben lang geblieben. Ich hatte sogar eine Zeit lang mal überlegt, Astronomie zu studieren, was ich dann nicht gemacht habe, weil... ja, wissen Sie, nach der UNO-Statistik sind die beiden Berufe mit der größten Lebenserwartung sind die Astronomen und die Archäologen. Das ist ganz klar. Denen redet keiner was rein. Die arbeiten im Freien, das ist gesund, und vor allen Dingen, was ganz entscheidend für den Menschen ist, Hobby und Beruf fallen zusammen, sind in der Regel die glücklichsten Menschen. Übrigens, die kürzeste Lebenserwartung haben die Testpiloten und die Journalisten. Aber die Schlussfolgerung, warum, können Sie sich selber ziehen. Also Raumfahrt hat mich also über 6 Jahrzehnte begleitet.
Wann haben Sie gemerkt, dass daraus vielleicht doch ein Beruf wird, wenn schon nicht Astronom?
Na, nun kam ja erstmal der Krieg dazwischen, mit Kriegsgefangenschaft und allem drum und dran. Und nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft habe ich damals hieß es noch Kaiser Wilhelms Universität, also der späteren Humboldt-Universität, Philosophie studiert und Zeitungswissenschaften. Einfach, weil es mir erschien, von dieser Seite her auch das Hobby Astronomie und Raumfahrt betreiben zu können, eben als Publizist. Und so war es ganz logisch, dass als 1955, 1956 trafen wir uns schon. Da muss man wissen, es gab einen Beschluss der Internationalen Astronomischen Union und der Internationalen Geophysikalischen Gesellschaft, das Jahr 1957 zum Internationalen Geophysikalischen Jahr zu erklären. Also als gemeinsames internationales Programm und auch mit der Absicht, in diesem Jahr sowohl Sonden hochzuschicken, also Ballonsonden, Raketenaufstiege und sogar Satelliten. Das war also bereits festgelegt. Und da wir das seit etwa 1955 wussten und uns auch bekannt war, dass in den USA Raketenaufstiege stattfanden, als auch in der Sowjetunion, fanden wir uns bei der damaligen, ach, die hatte noch so einen langen Namen in der DDR-Gesellschaft, Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, später Urania, also bei der Urania zusammen, und gründeten eine Sektion Astronautik. Also bereits bevor Sputnik gestartet wurde, und machten 1956 zum Beispiel hier in Berlin am Alexanderplatz, da war noch so ein Pavillon, wo jetzt das Hochhaus steht, und da machten wir eine Ausstellung über Raumfahrt mit Funktionsmodellen von Raketen, mit Raumschiffen, mit Raumstationen, die wir uns damals noch als Ring vorstellten, sodass für uns nicht überraschend kam, der 4. Oktober. Wir haben sogar spekuliert, wann wird der Start sein? Da haben wir erstmal gesagt, wahrscheinlich wird es sein irgendwie mit Feierlichkeiten zur Oktoberrevolution im Zusammenhang oder vielleicht zum Geburtstag von Tsiolkovsky. Und es trat ja dann auch am 4. Oktober 1957 erfolgte der Start. Und wir waren vorbereitet und waren natürlich die ersten Kommentatoren. Und so haben wir diese Gruppe von ersten Sputnik bis heute, bis zur Internationalen Raumstation, alle Raumfahrtereignisse kommentiert, sind auf den internationalen Kongressen gewesen. Jedes Jahr war immer ein internationaler astronautischer Kongress, der jedes Mal in einem anderen Land stattfand und auch verbunden war dann mit dem Besuch von Forschungsinstituten, Raketenstartplätzen. Und so bin ich in dieser Zeit umhergekommen, also von USA, von Cape Canaveral bis Japan, Tanegashima, Indien, China, an all den Städten, die aktiv waren in der Raumfahrt.
Vielleicht auch nochmal zurück zum 4. Oktober 1957. Was haben Sie an diesem Tag gemacht? Also es kam sicherlich als Meldung übers Radio. Sind Sie dann sofort losgestürmt und haben den Himmel observiert oder haben Sie mehr den Kurzwellenfunk abgehört?
Nein, Funk haben wir. Wir hatten uns natürlich vorbereitet und es war klar, waren auch Funkingenieure dabei, die schon gebastelt hatten. Da wussten wir ja nicht die Frequenz. Die Frequenz wurde ja dann sofort bekannt. Unser erster Gang war uns war klar, dass wahrscheinlich die Sichtbarkeit, da musste man erst die Bahnparameter haben, aber wir sind also an die Apparate gestürzt und haben ja dann auch empfangen. Das hat sich hier in Berlin bei der Urania abgespielt. Da trafen alle unangemeldet, es ist keiner gerufen worden. Alle trafen dort plötzlich ein, je nach dem Unterschied der zeitlichen Kenntnisnahme des Staates. Und dann haben wir funktechnisch und auch optisch beobachtet. Zum Glück hat die Sowjetunion sehr frühzeitig solche kleinen Sputnik-Sucher nannten, die sich sozusagen so einen kleinen Fernrohr gewesen, mit dem man die Beobachtung durchführen konnte, wo man also auch optische Sichtbarkeit erreicht hat.
31 Jahre später, am 26. August 1978, startet nun Sigmund Jähn ins All. Logischerweise, dass Sie diesen Flug mit besonderem Interesse verfolgt haben. Wann reifte bei Ihnen nun der Gedanke, über den Mann muss ich mal ein Buch machen? Der ist so interessant, weil er so eine Mischung ist aus Held und eher jemand, der sich am liebsten verkriechen möchte.
Ja, der Gedanke, eine Biografie über Sigmund Jähn als Buch zu schreiben, der ist viel später erst entstanden. Aber der Gedanke, etwas über diesen Menschen zu machen, der kam sehr früh. Und der ist natürlich auch von anderer Seite unterstützt worden. Wir haben ja uns kennengelernt, unmittelbar nach seinem Flug, haben wir persönlichen Kontakt aufgenommen, weil das Studio für Dokumentarfilme bei der DEFA einen Film produzierte, der den pathetischen Titel Himmelsstürmer hatte. Und da brauchten sie natürlich einen Fachmann, der die Geschichte der Raumfahrt kannte, der die richtigen Fragen stellen konnte, damit also er muss ja auch etwas herausgelockt werden. Gerade seine Bescheidenheit und seine Ruhe bedürfen ja einer Nachfrage. Und da haben wir tagelang in den Studios zusammengesessen. Da spielten Bildmaterial keine Rolle, wie viel da verbraucht wurde. Das war ja ein Auftrag der höchsten Partei und Staatsführung. Also solche Arbeitsbedingungen waren natürlich glücklich. Haben wir tagelang gesessen über Gott und die Welt und natürlich auch über Raumfahrt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und da entstand eine regelrechte Freundschaft. Und das hat sich bei mir niedergeschlagen, nachdem der Film dann fertig war. Ach, machst du mal eine Serie in der Zeitung, eine biografische? Gab es eine große Serie in der Wochenpost, das war damals die Zeitung mit der höchsten Auflage, 1,3 Millionen Auflage. Und da haben wir, weiß ich nicht wie viel, also eine Fortsetzungsserie, wo sein Leben von Kindheit an bis zur Nachzeit des Fluges, die ja für ihn wohl die schwerste in seinem Leben war.
Was ist an Sigmund Jähn heute noch aus Ihrer Sicht interessant, dass man 10 Jahre nach der Wende ein Buch darüber schreiben muss?
Ja, das bis heute Interessante an Sigmund Jähn ist seine sehr seltene, will ich sagen, einzigartig. Einzigartig ist kein Mensch. Aber selten ist eine Mischung von außerordentlich hohem fachlichen und professionellen Wissen und Können mit einer Schlichtheit und Menschlichkeit, die sprichwörtlich ist. Das werden Sie auch im Buch, ist ja ein Anhang Zeitzeugen, wo andere Astronauten, Kosmonauten, Ärzte, Wissenschaftler, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben, ihre Meinung darlegen. Und das ist der durchgehende rote Faden, diese Kombination von unerhört hohem Fachwissen und menschliche Einfachheit und Solidität. Dieses Fachkönnen hat sich natürlich nach seinem Flug verstärkt. Und da hat ihm geholfen auch sein Eigensinn. Ich bewundere an ihm auch seinen Eigensinn. Er hat sich nicht kaputt machen lassen. Viele haben sich, wir haben ja ungefähr jetzt 400 Menschen, die im Weltraum waren. aus etwa 30 Nationen. Die waren zusammengerechnet 60 Jahre im Weltraum. Das ist eine erhebliche Zeit, also manchmal Stunden gerechnet. Ja. Und an den 400 Menschen sind natürlich alle Charaktere vertreten, die woanders auch, die uns überall begegnen. Überhebliche, arrogante, bescheidene, ehrgeizige, karrieregeile sogar. Und auch Leute, die gescheitert sind, bis zum psychischen Zusammenbruch, die bestimmte Dinge nicht verkraften konnten. Wenn du zum Beispiel den von Apollo 11, den zweiten, nehmen, den Aldrin, der eigentlich als erster aussteigen sollte, der hat ja gelitten bis zur Psychiatrie an diesen Dingen. Und die treffen sich heute nur bei offiziellen Veranstaltungen, die drei ersten auf dem Mond. Sonst haben die keinerlei persönliche Beziehung. Also ich bewundere seine Hartnäckigkeit, mancher würde vielleicht sogar sagen Sturheit, bei der Sache zu bleiben. Er musste politische Funktionen ausüben. Er wurde aus propagandistischen Gründen, weil andere an seiner Seite ein Bad in der Menge nehmen wollten, immer wieder in den Vordergrund gestellt. Man versuchte ihm auch bestimmte Reden vorzubereiten. Er hat im Laufe der Zeit immer mehr verstanden, solche vorfabrizierten Dinge beiseite zu schieben und das zu sagen, was seiner Meinung nach gesagt werden muss und auch wie es gesagt werden muss. Deswegen unterschieden sich seine Vorträge und Reden auf Wohltun vom Partei- oder Staatschinesisch, was sonst gesprochen wurde. Und vor allen Dingen blieb er hartnäckig, hat sich von Anfang an entschieden, sich für Fernerkundung der Erde aus dem Weltraum zu engagieren. Das hat ihn oben am meisten Spaß gemacht. Und das hat er vom ersten Tag seiner Rückkehr fortgesetzt. Er hat vom ersten Tag seiner Rückkehr an mitgearbeitet in der ständigen Arbeitsgruppe Interkosmos Fernerkundung der Erde. Hat ja dann auch nach Jahren seine wissenschaftliche Dissertation als Dr. Rianat auf diesem Gebiet gemacht, wo er wesentliche Vorschläge auch für die Veränderung der Beobachtungsweise aus dem Weltraum und der Deutung von Aufnahmen auf der Erde wissenschaftlich beitrug. Also diese Hartnäckigkeit. Und dann kommt noch hinzu, er hatte das Glück auch, und das sagt er, es war ein Glück, dass er nach dem Beitritt der DDR zur BRD, wir hatten noch einen Kongress 1990, der begann am 4. Oktober begann in Dresden der Kongress, der war noch der 40. internationale astronautische Kongress, der noch vergeben war an die DDR, aber schon stattfand im vereinten Deutschland. Und da nahm er ja auch teil und da wurde ja auch gefragt, was machen Sie? Es war ja noch alles unklar, wie sich das entwickeln würde. Aber er hatte das Glück, schon 89, 90, also schon zu dieser Zeit, Vorschläge zu bekommen von der damaligen Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, also die DLR, die Deutsche Forschungsgemeinschaft für Luft- und Raumfahrt. Heute heißt unter der gleichen Kurzbezeichnung DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, was seinen Sitz in Köln hat, wo auch die westdeutschen Astronauten ihr ständiges Hauptquartier haben. Und bei ihm entwickelte sich schon frühzeitig durch die internationalen Kongresse, an denen er teilnahm, von denen ich sprach, die jedes Jahr in einem anderen Land war, also die Bekanntschaft mit Meerbold, der ja Jahre nach ihm geflogen ist, aber die ja seltsamerweise beide aus dem Vogtland kommen. Ja. Stengel hat mal gesagt, Hans-Georg Stengel hat gesagt, da gibt es ein Nest, da hecken Kosmonauten, da kommt der Sigmund Jähn her, da kommt der Ulf Meerbold her und da bin ich auch geboren. Aber das als Spaß beiseite. Und da entstand schon zu DDR-Zeiten eine manchmal sehr schwierige, im Buch auch beschriebene, mit all diesen, er war ja dann immerhin General der Nationalen Volksarmee, mit all den Problemen, die damit verbunden waren, aber schon ein sehr enger Kontakt und auch eine Freundschaft, die dazu führte, dass als Moskau dann Bonn vorschlug, dass sich Astronauten der BRD an Flügen zu mir beteiligen, die Frage auftauchte, wer könnte dann da der Kontaktmann, der Verbindungsmann sein, der. Und da hat der Ulf Meerbold gesagt, ich kenne nur einen, der das machen kann, das ist der Sigmund Jähn. Der beherrscht die Sprache, der ist geflogen, der beherrscht das Fach. Nun haben die gesagt, dann laden wir den mal ein und haben sie ihn eingeladen, wird alles beschrieben im Buch, nach Köln. Und schon bald wurde das vertraglich dann geregelt, wurde auch vertraglich mit der ESA geregelt, sodass er die letzten 10 Jahre von 1989 bis 1999 weiter aktiv in seinem Beruf blieb, und zwar als Berater im Moskauer Sternstädtchen, sowohl für deutsche Astronauten als auch für europäische, also für die ganzen Missionen, die zusammen mit Deutschland und mit der ESA gemacht wurden.
Sie beschreiben Ihre Motivation aus der Faszination von Sigmund Jähn heraus für dieses Buch. Andererseits, inwieweit spielt denn die Rolle, dass Sigmund Jähn im Bewusstsein der Deutschen doch eher zurückgetreten ist? Wollten Sie mit Ihrem Buch auch ein Denkmal setzen und sagen, passt auf, er war der erste Deutsche im All und nicht, wie in vielen Umfragen leider immer wieder fälschlich behauptet wurde, Ulf Merbold?
Ja, das Buch Der fliegende Vogtländer hat eine Vorgeschichte. Und zwar kam eines Tages der ORB und trat an das Filmhaus Berlin heran. Das ist ein Filmhaus, mit dem ich auch verbunden bin, wo ich auch mitarbeite. Und die wollten einen Film über Sigmund Jähn machen, weil er aus ihrem Sendebereich, in ihrem Sendebereich beheimatet ist. Und da habe ich das Manuskript gemacht. Wir sind auch zu ihm nach Morgenröder-Rautenkanz gefahren, haben ihn dort interviewt. Und ich habe das Manuskript, also den ganzen Text dazu gemacht. Und dieser Film hieß Der fliegende Vogtländer. Was sich das ergab aus dem ganzen Milieu heraus. Und nachdem dieser Film dann gesendet wurde, der auch von anderen Sendern übernommen wurde, kamen viele zu mir und haben gesagt, Mensch, Hoffer, warum machst du denn kein Buch daraus? Das ist es doch wert, das Jahrhundert geht langsam zu Ende. Nur ein Drängeln der Kollegen und dann hatte ich noch ein anderes Feuer. Und habe gesagt, erst muss ich das fertig machen. Und dann war der Gedanke eigentlich festgestellt, na klar, mit einem Film allein, so gut wie er ist, mit einer Dreiviertelstunde kannst du nicht alles erfassen. Und vor allen Dingen ging mir das bei dem Buch auch zu erfassen, die Zeit, die ihm weniger bekannt ist. Er selbst hat ein Buch geschrieben, Erlebnis Weltraum, was wir weitgehend auch genutzt haben für die Biografie, wo er seine Erlebnisse während der Mission schildert. Aber dort ist nicht enthalten, das alles, was danach kam. Und was wie sein Kommandant Bykowski hat mir gesagt, es gibt zwei Dinge, die schwieriger sind als der Raumflug. Das ist die Vorbereitung und das sind die Feierlichkeiten und der Theater, was nachher kommt. Ja. Diese ganze Zeit, also von 78 bis 90 zu wahrnehmen, seine Probleme, die er in dieser Zeit hat, mit der Obrigkeit, mit anderen, mit den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen im Lande und dann die letzten Jahrzehnte. Die waren ja nirgendwo literarisch bisher festgehalten. Und dann tauchte der Gedanke auf, nachdem das alles fertig war, ja, Menschenskinder, ist sehr schön, wenn du so eine Biografie schreibst, aber eigentlich wäre es noch ganz gut, wenn besonders exponierte Leute, die mit ihm sehr eng zusammengearbeitet haben, sich äußern, und zwar direkt. Und da entstand der Gedanke, einen Anhang Zeitzeugen geben zu Protokoll. Für den Verlag war das um Himmels Willen schon wieder eine Verstärkung. Ja, die haben ja so 250, 260 Seiten und dann muss Schluss. Also die schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber dann wurde es doch angenommen, einfach wegen der Authentizität der Geschichten. Und da finden Sie ja alle Kosmonauten, die er betreut hat in den letzten 10 Jahren. Sie finden seinen Arzt, Sie finden seinen Doktorbruder, Sie finden seine Mitarbeiter. Und das war die eine Seite. Und damit tauchte natürlich auch die Frage auf, ja, also natürlich, man könnte ein nostalgisches Buch machen für die Bevölkerung der DDR, für die er ein fester Begriff ist und die eigentlich mit ihm nie Schwierigkeiten hatte. Auch zu DDR-Zeiten gab es mit dem Sigmund, es gab viel Witze, über die er auch gelächelt hat, die auch im Buch enthalten sind. Aber es gab eigentlich nie eine Störung, weil die Leute, die der einfache Mann auf der Straße gespürt hat, das ist einer von uns. Da konnte noch so viel Bramborium gemacht werden. Die haben das deutlich gespürt. Und an seiner Leserpost, die er bekommen hat, die er zu Tausenden und Zehntausenden von Betrieben, von Einzelpersonen kam, ist das auch immer wieder enthalten. Also da war es kein Problem, dass das Resonanz finden würde. Aber Umfragen ergaben ja bei der Frage nach dem ersten Deutschen im Weltraum, dass Sigmund Jähn in den alten Bundesländern wenig bekannt war, bei den Leuten, die sich mit Raumfahrt beschäftigten natürlich, aber ansonsten nicht. Und außerdem muss man ja auch sagen, die Resonanz der Raumfahrt war und ist zwischen den alten und den neuen Bundesländern unterschiedlich. In den neuen Bundesländern, also früher in der DDR, war eine regelrechte Begeisterung vom Start des ersten Sputnik über den Start Juri Gagarins. Die war natürlich auch politisch manipuliert und propagandistisch genutzt als Überlegenheit des Sozialismus. Aber das war nur eine sekundäre Frage. Die Menschen waren fasziniert davon, dass man, also der Mensch, künstliche Himmelskörper entsenden kann, der Mensch Automaten auf den Mond schicken kann, Menschen im Weltraum fliegen, eine Frau, die erste Frau, die im Weltraum fliegt, ein Aussteigen in den freien Raum. Das waren alles Faszinationen, die auch dazu führten, es kommt noch eins hinzu, die DDR war eins der wenigen, ich weiß kein anderes jetzt zu nennen, aber ein Land, in dem der Raumfahrt, der Astronomieunterricht obligatorisch war. Das heißt, es waren nur wenige Stunden, aber es gab eine bestimmte Stunde, die im Plan vorgesehen war und wo wir, unsere Gesellschaft, für Deutsche Astronautische Gesellschaft, Gelegenheit hatte, auf den Lehrplan Einfluss zu nehmen, sodass die Probleme der Raumfahrt in diesen obligatorischen Unterrichtsstunden für Astronomie und Raumfahrt behandelt wurden. Ich kann mich noch erinnern, auf einem Kongress in den frühen 60er Jahren in Spanien, in Madrid, wo Professor Hoppe einen Vortrag darüber hielt, wurde das mit Bewunderung und Anerkennung entgegengenommen, diese Tatsache. Leider ist das eine Geschichte, die nicht generell übernommen wurde. Es gibt noch in einigen der neuen Bundesländern diesen Unterricht, aber eigentlich wäre das eine Geschichte, die auf ganz Deutschland hätte ausgedehnt werden können. Und wenn man zum Beispiel mit Frankreich vergleicht, was Frankreich in der Schulpolitik und mit der Jugend macht zur Begeisterung der Raumfahrt. Sie sehen ja auch, da werden kleine Sputniks gebaut, die dann mitgeschickt werden mit ihrem Spationauten. Also das ist sehr unterschiedlich. Es ist sehr kommerzialisiert in den alten Bundesländern, von den Leuten, die beruflich damit zu tun haben, politisch damit zu tun haben. Natürlich gibt es auch Enthusiasten, aber es ist nicht zu vergleichen, bis heute nicht zu vergleichen mit dem, was in den neuen Bundesländern geschieht. Das ist jedes Jahr einmal im Norden ein Tag der Raumfahrt in Neubrandenburg. Mit Hunderten von Teilnehmern, die regelmäßig kommen, die diszipliniert da sitzen, zuhören, was Kosmonauten, was Raketentechniker, was Weltraumwissenschaftler zu sagen haben. Da ist jährlich einmal ein Tag der Raumfahrt in Morgenröd-Rautenkranz, dem Geburtsort von Sigmund Jähn. Es sind Veranstaltungen hier in Berlin im Haus der russischen Wissenschaft und Kultur. Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Die DLR hatte große Schwierigkeiten, im vorigen Jahr zum ersten Mal einen Tag der Raumfahrt offiziell durchzuführen. Ist begrüßenswert, soll man auch unterstützen, aber das sind gut. Da war mein Gedanke auch, mit einem Buch über den ersten Deutschen im Weltraum, über seine Zusammenarbeit mit den in Anführung westdeutschen Astronauten, könnte auch dazu beitragen, die Unterstützung der Raumfahrt in den alten Bundesländern zu befördern. Wissen Sie, es hängt ja auch damit zusammen, es ist ja heute in der Politik zum Beispiel, ist es ja populistisch, gegen die Raumfahrt zu sprechen, einfach immer mit dem Hinweis, wie wahnsinnig teuer das ist. Das ist natürlich ist Raumfahrt teuer, aber die richtige Rechnung kommt ja erstmal auf. Wir haben versucht zu überschlagen, was Raumfahrt bisher gekostet hat, insgesamt mal. Das ist natürlich sehr schwer, weil viele schwarze Konten und geheimen Konten, militärische Überlegungen so eine Rolle spielen. Aber nach ganz groben Schätzungen sind es in den 40 Jahren mehr als $1 Billion. Also Billionen, deutsche Billionen, nicht Amerikaner. In den USA ist ja eine Billion eine Milliarde. Ja? Also ich meine unsere Billionen. Das heißt 1000 Milliarden Dollar in 40 Jahren. 1 Billion Dollar. Das waren die Ausgaben für die Militärausgaben des Jahres 1989. Also in einem Jahr wurde für Krieg so viel ausgegeben wie in 40 Jahren Raumfahrt. Jetzt muss man aber noch sehen, von der 1 Billion Dollar waren 75% für militärische Projekte. Und nur der geringere Teil für Zivile. Und dann erst wird die Rechnung richtig, das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sie sehen, wenn man mal überlegt, aus der Internationalen Raumstation, die amerikanische Gesellschaft für Krebsforschung, für AIDS-Forschung, auch die russischen, haben Programme vorgelegt, wo oben Genetiker, wo oben Mediziner Studien durchführen, die erhoffen lassen, Antworten auf Fragen der Behandlung von AIDS und Krebs. Ich rede hier nicht von Nutzen, Kommunikationssatelliten, Navigationssatelliten, Erderkundungssatelliten. Ich rede mal hier nur von einem einzigen Sektor, den medizinisch-biologischen Sektor, was da für Potenzen drinstecken. Und diese Bereitschaft letzten Endes drückt ja auch die Bevölkerung eines Staates darauf, ob Mittel ausgegeben werden und wie viel Mittel ausgegeben werden für Raumfahrt. Und hier hinken wir. Das große Deutschland, das Vereinigte Deutschland mit seinen großen Potenzen, seiner großen Bevölkerung, weit hinterher, hinter Frankreich, hinter Italien, hinter Japan und hinter anderen Ländern.
Ist so vielleicht auch die Juri Gagarin-Medaille an Eberhard Diepgen zu erklären, der sich zumindest in Berlin für den Kongress eingesetzt hat?
Ja, aber wissen Sie, das sind ja immer so eine Ehrengeschichten, über die soll man sich freuen und die sollen ja auch ein bisschen etwas befördern. Natürlich hat er als regierender Bürgermeister auch im Zusammenhang mit der ILA, also mit der Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin-Brandenburg, sicher seine Meriten und man soll ihm das gönnen.
Nochmal eine kurze Nachfrage. Ihr Buch Sigmund Jähn, der fliegende Vogtländer, ist also auch ein Nachhilfebuch für Westdeutsche?
Ach, so würde ich es nicht formulieren. Wenn Sie es gut meinen und meinen ein Buch, was Sie nachdenklich stimmen sollte, dann stimme ich mit überein. Aber wissen Sie, ich will kein Besser-Ossi sein. Ja? Ja, haben wir hier noch besser Wessis, aber das möchte ich nicht sein. Man kann aus der alten Bundesrepublik eine ganze Menge lernen. Man kann in der Raumfahrt auch, also so ist es ja nicht, dass ich habe in einem Buch mal verglichen, die beiden Programme, also das Programm der alten BRD und das Programm der DDR auf dem Sektor der Raumfahrt, da sind hochinteressante, ähnliche, unterschiedliche Entwicklungen. Natürlich hatte die alte Bundesrepublik immer das Glück, mehr Geld zur Verfügung zu haben. Unser höchster Etat lag bei 40, manchmal 50, also im Jahr vom Sigmund Jähns Flug waren es noch nicht mal 50 Millionen. Das lag zur gleichen Zeit bei über einer Milliarde.
Noch eine letzte Frage in der Zusammenarbeit mit Sigmund Jähn. Wie hat er dieses Projekt, dieses Buch begleitet? Kritisch, reserviert oder war er schnell zu begeistern?
Ja, wer Sigmund Jähn kennt, wird meine Antwort schon voraussehen können. Er wollte dieses Buch eigentlich überhaupt nicht. Er wollte eine Biografie überhaupt nicht. Er sagte, was ist über mich zu schreiben? Was zu schreiben war, habe ich im Erlebnis Weltraum gesagt. Ansonsten mache ich meine Arbeit. Was willst du für ein Buch machen? Ich sage, ja, meine Antwort war, du kannst machen, was du willst. Du bist eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Du bist auch eine Persönlichkeit des Jahrhunderts und du bist natürlich auch für die Deutschen insgesamt als erster Deutscher im All mit einem gewissen Stolz ist das verbunden. Und warum soll man, so wie mal über den ersten Piloten, den ersten Besteiger eines hohen Berges, die Polarforscher und warum soll man das nicht machen? Ja, aber ich sage außerdem, wie hörst du zur ersten Generation? Wir dürfen ja nicht vergessen, er ist als 90. Raumfahrer, heute haben wir 400. Das ist also noch eine ganz frühe Periode gewesen. Er ist als dritter Interkosmonaut, also nach dem Tschechen und dem Polen geflogen. Und das ist von allen gemeinen Interesse. Und ich habe immer zu ihm gesagt, weißt du, Sigmund, wenn du mit mir das nicht machst, wenn du das nicht autorisierst, dann passiert dir, dann schreibt einer ein Buch, der verzichtet auf die Autorisierung und ich weiß nicht, ob du dann damit glücklich bist. Hier hast du die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das, was deine unmittelbare Rede ist. Und also er hat es dann begleitet, er hat gelesen, hat sehr viele Veränderungen, was auch sachliche Fragen betrifft, wofür ich sehr dankbar bin, die aus seiner Sicht, also gerade die Aktion während des Fluges, die Vorbereitung und was danach kam, also sehr viel dazu beigetragen. Aber an und für sich, glaube ich, ist er bis heute noch nicht überzeugt, dass es unbedingt notwendig war, eine Biografie von ihm zu schreiben.
Welche Sachen hat er denn genau in der Mission korrigiert?
Ja, das sind zum Beispiel Bahnfragen bei der Annäherung, die ja im Laufe eines bestimmten Zeitraums erfolgt, wo sich dann das Raumschiff von hinten kommt, der Station annähert. Da hat er also eine Präzision vorgenommen. Er hat auch, was die Problematik des Umstiegs, wo ja eine Zeit lang es so schien, als ob es nicht funktionieren würde, auch über die Landung, die ja sehr hart war und für ihn ein ständiges Rückenleiden mit sich brachte. Er hat aber auch über bestimmte Begegnungen mit Menschen, die er mir erzählt hat und ich wiedergegeben habe, hat er im Wortlaut etwas geändert, wodurch es meiner Meinung nach gewonnen hat. Denn es ist eine Sache, ob man etwas beschreibt, wenn man es hört, oder ob der unmittelbar an dem Gespräch Beteiligte nochmal rekapituliert und dann beim Lesen. Also ich finde es, Sie werden das an bestimmten Passagen, finden Sie das über Begegnung zum Beispiel mit Ulf Merwold, wo er das genauer und besser formuliert hat, auch die Gefühle, die dabei, die ja immer wichtig sind, die dabei eine Rolle spielten. Und andererseits haben Sie das ja auch umgekehrt dann in dem Beitrag von Merwold, der nicht umsonst an erster Stelle im Anhang steht und in dem Vorwort von Reiter ganz deutlich die Sympathien. Und ja, also damit muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden mit allen, die daran mitgearbeitet sind. Ja, nur im Grunde genommen 20 Menschen, die an dem Buch beteiligt waren. Ist ja nicht gut, ich habe die Arbeit gemacht, aber im Grunde genommen haben die ja alle zusammengetragen, damit ein solches Ergebnis zustande kommt.
Glauben Sie, dass es noch Kapitel gibt, die, sagen wir mal, noch nicht veröffentlicht sind? Können wir noch Geheimnisse erwarten aus dieser Mission, aus dem Leben von Sigmund Jähn? Oder ist jetzt alles gesagt und alles steht in Ihrem Buch?
Ja, wissen Sie, der Mensch ist ja ständig veränderlich. Ja? Man kann sich ja übermorgen verlieben und sonst was, kann man doch nicht voraussehen.
Ich meine jetzt aus der Vergangenheit.
Also aus der Vergangenheit glaube ich nicht. Ich glaube, die wesentlichen Erlebnisse sind enthalten. Das, was bisher nicht bekannt war, hat ja die Ursache darin, dass man es nicht wünschte, dass es veröffentlicht wurde. Also von offizieller Seite es nicht gewünscht wurde. Das ist jetzt eigentlich alles ausgesprochen. Aber dass immer noch was Neues hinzukommt, Sie finden da Passagen, was zum Beispiel der Kowaljonok, sein Kommandant auf der Station Salut 6, das hat ja plötzlich erzählt in Neubrandenburg auf dem Tag der Raumfahrt. Das hatte er mir nicht erzählt, war vorhin bekannt, wie sie versucht haben, ihn ein bisschen zu foppen, weil er konnte keine Ruhe finden abends, aber er hat immer noch, also die Zeit über, und beim Kurzzeitflug ist es sowieso, dass die Leute nicht so viel schlafen. Wenn ich nur eine Woche oben bin, will ich die natürlich maximal, optimal ausnutzen. Ja? Und die wollten schon immer schlafen, die sind ja nur Monate oben gewesen und der zappelte immer noch umher und an den Fenstern rum. Und da haben sie ein bisschen gefoppt und haben so ein Funkgespräch zwischen Bodenstationen in Moskau und der Sigmund Jähn eine neue Entdeckung gemacht hat, die soll nochmal in Berlin bei der Akademie der Wissenschaften anholen, hat die ein Forschungsflugzeug. Solche Geschichten. Ja? Oder das unmittelbar nach der Abkopplung vom Sigmund Jähn auf der Station Brand aufgetreten ist. Das war bis dahin überhaupt noch nicht bekannt. Also sowas kann natürlich immer noch kommen, weil mal einer ein bisschen was erzählt, was er vorher nicht erzählt oder was er einfach auch vergessen hat im Laufe der Zeit. Ja? Also solche Dinge sind sicher noch möglich. Aber Sensationen, was den Flug und was den Menschen betrifft. Nein.